Dear brothers and sisters, I feel honored.
Liebe Brüder und Schwestern, es ist schön, heute Abend bei Ihnen zu sein. Wie Kathy möchte auch ich Ihnen sagen, dass ich Sie lieb habe. Wir haben gemeinsam dafür gebetet, dass wir durch unsere Worte heute Abend Ihren Glauben an Gott und an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, stärken können. Ich bete auch jetzt darum, dass Sie und ich in den nächsten Minuten Inspiration aus dem Himmel empfangen können. Sie haben eben von Kathy gehört. Sie ist die Liebe und das Licht meines Lebens. Ich bin dankbar, dass sie mir so viel Freude macht und meinem Leben Sinn gibt. Nicht zu vergessen die 7 Kinder, die sie uns geschenkt hat. Diese wiederum haben uns 19 Enkelkinder beschert. Bald werden es 21 sein. Kathy ist das Herz unseres Zuhauses und unserer Familie. Als wir geheiratet haben, wusste ich noch nicht, dass das Leben so schön sein kann. Ihre Güte und ihre Tugenden bedeuten mir alles. Ich bin sehr froh, dass Sie von ihr hören konnten. Wir heißen alle, die hier in New York sind, willkommen, sind uns aber auch bewusst, dass sich die meisten von Ihnen anderswo, in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land befinden. Wir heißen alle herzlich willkommen, die heute Abend zuhören oder zusehen, wo immer Sie sich befinden mögen. Es ist wunderbar, sich so versammeln zu können. Sie gehören verschiedenen Völkern und Kulturkreisen an. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in den unterschiedlichsten Verhältnissen leben. Einige sind, was Bildung und materiellen Wohlstand angeht, sehr gesegnet. Andere haben täglich damit zu kämpfen, Essen zu beschaffen. Einige sind Nachfahren der Pioniere, die in den Vereinigten Staaten die Prärie durchquerten. Andere sind Pioniere in ihrem eigenen Land. Einige waren auf Mission. Andere sind gerade erst von Missionaren getauft worden oder sind noch nicht getauft. Einige kommen aus Familien, in denen alle in der Kirche aktiv sind. Andere sind das einzige Mitglied der Kirche in ihrer Familie oder vielleicht sogar in der gesamten Gegend. Einige kommen aus starken Familien und haben Eltern, die wunderbare Vorbilder sind. Andere kommen aus Familien, in denen das nicht der Fall ist. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Gemeinsamkeiten als Kinder Gottes viel wichtiger sind als die Unterschiede, die sich zwangsläufig aus unseren Lebensumständen ergeben. Der Erlöser sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Er hat den Segen eines Lebens in Fülle weder zeitlich noch räumlich begrenzt. Wir alle können ihn erhalten, wie unterschiedlich die Verhältnisse auch sein mögen. Es ist seine Absicht, uns dabei zu helfen, ein Leben in Fülle zu erreichen, wann oder wo wir auch leben. Ich hatte das Gefühl, ich solle darüber sprechen, wie wir das Leben in Fülle erlangen können, und gebe meiner Ansprache den Titel »Wie ein bewässerter Garten«. Zu Beginn will ich von einer Begebenheit erzählen, die sich am Tag der Kreuzigung des Erlösers ereignete und die, wie ich denke, äußerst lehrreich ist. Anschließend werde ich anhand von 2 Beispielen erläutern, wie wir das Leben in Fülle erlangen können. Eine der bedrückendsten Begebenheiten in den Heiligen Schriften steht im Buch Johannes. Sie trug sich zu, nachdem der Erretter im Garten Gethsemane für unsere Sünden und unsere Schwächen unbeschreibliche Qualen erlitten hat. Wir wissen, dass sein Leiden außerordentlich war, dass es schwer zu ertragen war. Wie schwer zu ertragen, das wissen wir nicht. Wir können nicht begreifen, wie anstrengend es war. Danach folgte der Verrat an ihm, seine Festnahme und die Nacht, in der er von den Anführern der Juden gedemütigt und gefoltert wurde. Die Begebenheit trug sich zu, nachdem er auf Anweisung von Pontius Pilatus von den römischen Soldaten grausam ausgepeitscht und nachdem ihm die Dornenkrone auf das Haupt gedrückt worden war. Pilatus war zu dem Schluss gekommen, dass Jesus nichts getan hatte, was eine Kreuzigung rechtfertigte. Er befahl, Jesus zu geißeln. Eine schwere, aber normalerweise nicht tödliche Form der körperlichen Bestrafung. Vielleicht hoffte Pilatus, die Anführer der Juden durch die Peinigung und Demütigung des Erretters davon zu überzeugen, dass Jesus nun eine sehr schmerzhafte Lektion gelernt hatte, dass an ihm öffentlich ein Exempel statuiert worden war und dass somit die Kreuzigung nicht nötig war. Vielleicht hoffte er auch darauf, ein wenig Mitleid in ihnen zu wecken. Also befahl Pilatus, dass man Jesus, nachdem er ausgepeitscht worden war, vor die Menschenmenge führte. Ich kann mir vorstellen, dass er darauf hoffte, das offenkundige Leiden Jesu würde sie zufriedenstellen. Das tat es nicht. Johannes berichtet, darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten, heil dir, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurnen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. So überaus wichtig der Rest der Geschichte auch ist, und er ist von höchster Bedeutung, möchte ich doch bei den Worten von Pilatus innehalten. Seht, da ist der Mensch. Seht, da ist der Mensch. Dieser Ausruf von Pilatus war sehr ironisch. Auch wenn das äußere Erscheinungsbild Jesu zu diesem Zeitpunkt verunstaltet war, hatte es doch bis dahin und hat es seither nie einen Mann oder eine Frau gegeben, die es mehr verdient hätten, gesehen zu werden. Sein Leben war vollkommen. Er war ohne seinesgleichen. Noch nie hatte jemand so gelebt wie er. Niemand sollte jemals so leben. Er besaß eine jede Tugend in ihrer vollkommenen Gestalt. Er hatte die Macht, in jedem Bereich über sich selbst zu bestimmen. Seine Gefühle waren ebenso vollkommen wie seine Gedanken. Seinem Verständnis waren keine Grenzen gesetzt. Er allein verdiente es, aus jeder Perspektive gesehen, prüfend betrachtet und angebetet zu werden. Kein Einblick in seine Gedanken, sein Herz und seine Gefühle konnte je enttäuschen. Auch wenn sein Erscheinungsbild dies in dem Moment nicht widerspiegelte, verkörperte er das Leben in Fülle. Es ist also nicht sein Erscheinungsbild in diesem Augenblick des Leidens, an das wir uns in erster Linie erinnern sollen. Er sah nicht so aus, dass die Menschen Gefallen fanden an ihm. Das, was sich im Innern dieser geplagten körperlichen Hülle befand, bedeutete für uns alle einfach alles. Wer er war, befähigte ihn, das zu tun, was er tat. Die Herrlichkeit seines Wesens lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ihn. Seht, da ist der Mensch. Was sollen wir sehen? Seinen zunehmenden Triumph über die Mächte des Bösen, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht wie ein Sieg aussah. Seine vollkommene Ruhe inmitten des größten Sturms, den je ein Mensch ertragen musste. Jedes teuflische Mittel, das der Feind je erfunden hat, war bereits auf ihn losgelassen worden, oder sollte es bald. Er hat sie alle überwunden und besiegt. Er stand ruhig und gefasst vor Pilatus. Beachten Sie auch Folgendes. Seine Herrschaft über die physischen Elemente der Welt und den Zustand der Menschheit wurde ohne jeden Zweifel bewiesen. Er befahl über böse Geister. Er heilte die Kranken, gab den Blinden ihr Augenlicht zurück und den Tauben ihr Gehör. Er ließ Tote auferstehen und brachte Eltern ihre verstorbenen Kinder wieder. Er kannte die Gedanken und Gefühle aller. Er vergab Sünden und heilte Aussätzige. In der Nacht vor dieser Begebenheit hatte er die Last aller Sünden, Schmerzen und Schwächen der ganzen Menschheit auf sich genommen. Ironischerweise hatte er sogar für die Sünden derer gelitten, die ihn in diesem Moment schlecht behandelten. Ja, seht, da ist der Mensch. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er war uns in seinem Leben ein Vorbild. Der eine, der gesandt wurde, uns den Weg zu weisen und der Weg zu sein. Er ist die Wahrheit und das Leben für jeden von uns. Mit 5 Wörtern, seht, da ist der Mensch, drückte Pilatus unbewusst und unbeabsichtigt die einfache Formel aus, wie wir den höchsten Zweck des Lebens erreichen. Als er die Juden aufforderte, Jesus anzusehen, wies Pilatus sie und uns zu dem einen, dem einzigen, der uns das Leben in Fülle geben und unsere Erlösung vollenden kann. Daher das Gebot: Blickt auf Gott und lebt. Wenn wir den Herrn sehen, müssen wir daran denken, dass wir durch ihn und durch alles, was er getan hat und wer er war und ist, ebenfalls siegreich sein können. Wir können es schaffen. Wir können das Leben in Fülle haben, selbst inmitten von Prüfungen. Wenn wir uns entschließen, den Herrn zu sehen und sein Evangelium anzunehmen und anzuwenden, dann errettet er uns. Er errettet uns von den Folgen unseres gefallenen Zustands und unserer Schwächen und hilft uns, frei von Sünden zu werden, frei von geistiger Mittelmäßigkeit und von endgültigem, ewigem Versagen. Er läutert, veredelt und verschönert uns, bis er uns schließlich sogar vollkommen macht. Er gibt uns Freude und Frieden. Er ist der Schlüssel zum Leben in Fülle. Ich möchte mit Ihnen über zwei Beispiele sprechen, die verdeutlichen, was wir tun können, um den Erlöser zu sehen, uns ihm zuzuwenden und das Leben in Fülle zu erlangen. Zunächst die Predigt über die Sämlinge. Kathy und ich wohnen an einem Hang im Osten von Salt Lake City in einem Haus, das ihre Eltern gebaut haben. Dort wächst eine Baumart, die in den Ausläufern des Gebirges um Salt Lake City heimisch ist. Wir nennen sie Buscheiche. Im Gegensatz zu der großen und gewaltigen Eiche, die man vielerorts kennt, wird die Buscheiche nie groß. Sie ist aber zäh und schön. In unserer Nachbarschaft gibt es wirklich viele. Vor einigen Jahren stellten wir einen großen Blumentopf auf den Weg, der zu unserer Eingangstür führt. Er stand unter den Ästen einer Buscheiche. Wir bepflanzten ihn mit bunten Blumen und freuten uns in den Sommermonaten an ihrer Schönheit. Als der Herbst kam, fielen allmählich Samen oder Eicheln von der Buscheiche herab. Einige fielen in den Blumentopf. Als ich mich eines Tages um die Blumen kümmerte, bemerkte ich, dass aus den Eicheln, die in den Topf gefallen waren, ein paar kleine Sämlinge gewachsen waren. Die Blumensaison war zwar schon fast vorbei, aber in dem Topf sollten nur Blumen wachsen. Deshalb begann ich, die Sämlinge aus der Erde zu ziehen. Als ich daran zog, lösten sich die zarten Sämlinge leicht aus der lockeren Erde. Zu meinem Erstaunen waren die Wurzeln bereits viel länger als die Sämlinge selbst. Die Wurzeln waren 3 bis 4 Mal länger als der sichtbare Teil des Sämlings, der sich über der Erde befand. Die Natur hat die Samen der Buscheiche so geschaffen, dass sie beinahe all ihre Kraft darauf verwenden, Wurzeln auszubilden. Es ist naheliegend, warum das so ist. Der Frühling und der Herbst in Salt Lake City sind angenehm. Im Sommer ist es heiß und es regnet sehr wenig und der Winter ist kalt mit viel Wind und Schnee. Die tiefen Wurzeln ermöglichen es dem Sämling zu gedeihen, indem sie schnell die oberen Schichten des Erdreichs durchdringen. Dadurch können die ungeschützteren Wurzeln Feuchtigkeit und Nährstoffe aus der Erde ziehen. Die tiefen Wurzeln verankern den Baum und halten ihn im Wind aufrecht und fest, und das von Anfang an. Dank der Wurzeln überstehen diese zähen Bäume sowohl Winterstürme als auch die Sommerhitze. Tiefe Wurzeln erleichtern der Buscheiche das Überleben. Die Sämlinge erreichen irgendwann ihre volle Größe und ihre Wurzeln versorgen sie weiter mit Nährstoffen, schützen und erhalten sie. Wir können von der Buscheiche etwas lernen. Wir können uns am Frühling und am Herbst erfreuen, sollten aber nie vergessen, dass uns bald raueres Wetter bevorsteht. Auf den Frühling folgen unweigerlich heiße Sommertage und auf den Herbst folgen kalte Wintertage. Das ist der Lauf der Natur. So läuft es auch in unserem Leben. Wenn wir uns an Zeiten der Ruhe, der Behaglichkeit und des Glücks erfreuen, sollten wir doch auf die Prüfungen vorbereitet sein, die vor uns liegen. Wo wir auch leben, jeder von uns hat Erlebnisse, die wie ein heißer Sommer und wie ein kalter Winter sind. Wir erleben unbeschwerte Zeiten und schwere Zeiten, Erfolg und Misserfolg, Gesundheit und Krankheit, Zeiten der Freude und Zeiten voller Trauer und Leid. Das Leben steht nicht still. Es verläuft nicht ruhig. Jeder von uns erlebt enttäuschende Zeiten und solche, die uns Freude bringen. Das Leben ist auch noch in anderer Hinsicht für jeden von uns ähnlich. Wir alle sind von der Kultur und den Traditionen der Gesellschaft und des Landes umgeben, wo wir leben. Einige dieser Einflüsse sind gut, andere sind es nicht. Einige sind erhebend, andere schwächen uns und setzen uns herab. Unser Zuhause ist vielleicht vom Licht des Evangeliums erhellt oder es ist aufgrund von Missachtung der Gebote Gottes verdunkelt. Freunde können uns großartige oder furchtbare Vorbilder sein. Niemand weiß, wohin genau das Leben ihn führt. Wir können nicht vorhersagen, wie unser Gesundheitszustand und unser Wohlstand sich entwickeln. Wir wissen nicht, welchen Einfluss Kriege oder das Wetter auf uns haben werden. Das Leben bewegt sich in bestimmten Bahnen. Wir alle werden von verschiedenen Umständen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, herausgefordert. Im Gegensatz zu einem Baum können wir uns dafür entscheiden, ganz bewusst die geistigen Wurzeln zu entwickeln, die wir in unserem Leben brauchen. Wir entscheiden, wo wir unsere Wurzeln eingraben und wie tief wir sie in die Erde setzen. Unsere täglichen Entscheidungen bewirken kleine, fast unmerkliche Unterschiede in den Wurzeln unseres Glaubens, die in der Summe fundamental sind. Da wir nicht wissen, wann und wie bei uns Schwierigkeiten auftauchen oder wie lang unser Winter oder unser Sommer andauert, müssen wir unsere Wurzeln so tief es geht in die einzig wahre Quelle graben, aus der wir Nahrung für unsere Seele erlangen können, den Herrn Jesus Christus. Er möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben. Er bittet uns, zu ihm zu kommen. Er hat gesagt, lerne von mir und höre auf meine Worte. Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Wenn wir von ihm lernen, bauen wir seelisch Kraft auf und können den Stürmen des Lebens widerstehen. Wir lernen durch Schriftstudium und Gebet. Wir lernen von rechtschaffenen Vorbildern. Wir lernen, wenn wir anderen dienen, um ihm zu dienen. Wir lernen, wenn wir uns bemühen, ihm so gut es geht nachzueifern. Seine Worte hören bedeutet beachten und gehorchen, nicht nur ihn anhören. Wir hören seine Worte, wenn wir in den Schriften studieren. Wir hören seine Worte, wenn wir in der Abendmahlsversammlung und im Tempel sind. Wir hören ihn in der leisen, sanften Stimme. Wir hören ihn auch durch die Worte der lebenden Propheten und Apostel. Wenn wir aufmerksam zuhören, denken wir daran, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir stärken unsere Wurzeln und sorgen dafür, dass sie zunehmend, einen Schritt nach dem anderen, wachsen. Wenn wir zuhören, folgen wir dem Weg, den er gegangen ist. Er ist der Anfang und das Ende des Weges, der zum Leben in Fülle führt. Er ist sowohl der Weg als auch das Licht, das den Weg erleuchtet. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was wir tun können und sollen, um unsere Wurzeln auszubilden, ist weder geheim noch überraschend. Wir halten die Gebote Gottes. Wir können problemlos eine Liste aufstellen, was wir tun sollten, doch es fällt uns allen leichter, alles aufzuzählen, als es zu tun. Wenn wir den Willen des Herrn tun, wächst unsere Fähigkeit, seinen Willen zu tun. Es fällt uns leichter, weil unsere Überzeugung und unser Glaube stärker werden. Wenn wir treu bleiben und die Grundsätze des Evangeliums in unserem Leben anwenden, segnet uns der Herr mit mehr innerer Kraft. Eine würdige, bewusste Gottesverehrung leistet einen wichtigen Beitrag zur Tiefe unserer geistigen Wurzeln. Wenn wir andachtsvoll an der Abendmahlsversammlung teilnehmen und mit wirklichem Vorsatz vom Abendmahl nehmen, ist der Sabbat mehr als nur ein weiterer Sonntag. Wir können unsere Wurzeln nur dann tief eingraben, wenn wir immer an ihn denken. Wenn wir uns auf die Versammlungen vorbereiten, dann wird der Sabbat für uns zu einem lohnenderen Erlebnis. Wenn wir darüber nachsinnen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, Vergebung zu erlangen und den Segen zu erhalten, den Geist immer bei uns zu haben, betrachten wir die Kapelle als heilige Stätte und das Abendmahl als eine Zeit der Heiligung. Aus diesem Grund gibt es einiges, was wir immer mitnehmen sollten, wenn wir in die Kirche gehen. An erster Stelle stehen ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist. Wir müssen eifrig darum bemüht sein, die Segnungen des Sühnopfers zu erfahren und zu verspüren. Ebenso sollten wir manches zu Hause lassen. Alle Gedanken an Sport, Arbeit, Vergnügen oder Einkaufen müssen zu Hause bleiben, eingeschlossen in einen Schrank, der an jedem anderen Tag außer dem Sabbat geöffnet werden kann. Ehrliche Anbetung führt zu wahrer Bekehrung. Sie trägt dazu bei, die Wurzeln unseres Glaubens tief in die Erde zu treiben, wo sich ein geistiger Vorrat befindet, der in uns zur sprudelnden Quelle wird, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Paulus schrieb, ihr habt Christus Jesus als Herrn angenommen, darum lebt auch in ihm. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet und haltet an dem Glauben fest, in dem ihr unterrichtet wurdet. Wurzeln gedeihen auch durch Widerstand besser. Manchmal muss der Wind wehen und das Wetter unwirtlich sein, damit wir wahre Stärke entwickeln können. Um stark sein zu können, müssen wir uns bemühen, festzuhalten und dem Wind und dem Wetter zu trotzen. Wenn starke Winde wehen, bringen sie einen Baum, der nicht fest im Boden verankert ist, leicht zu Fall. Ebenso muss es Dürreperioden geben, sonst graben sich die Wurzeln nicht so tief ein, dass sie Wasser finden. Umgekehrt schwächt zu viel Wasser den Baum, weil die Wurzeln dann nah an der Oberfläche wachsen können und nicht genügend Tiefe erreichen. Wenn wir keine Stürme und Dürreperioden durchleben müssen, können unsere Wurzeln nicht stark werden. Sie entwickeln sich nicht, wenn alles leicht ist. Ironischerweise ist es tatsächlich eine Prüfung, wenn alles glatt geht. Sogar eine große Prüfung. Keine Probleme zu haben, kann uns weich machen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ohne eine Prüfung, die unsere Knie beugt und auf unser Herz einwirkt, fällt es uns vielleicht schwer, auf uns und unsere Gedanken und unsere Worte und unsere Taten Acht zu haben, und wir beachten nicht die Gebote Gottes und bleiben nicht im Glauben fest. Wir müssen aber auch nicht extra nach Prüfungen und Schwierigkeiten suchen. Das Leben sorgt schon dafür, dass jeder von uns Drangsal erlebt, selbst wenn wir unser Bestes geben. Außer wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, die immer in einer Tragödie enden, können wir uns normalerweise nicht aussuchen, wann oder wie die Sorgen des Lebens an unsere Tür klopfen. Aber wir entscheiden uns jeden Tag, wie wir uns darauf vorbereiten. Daher rät uns Josua: Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Und noch ein weiterer Rat: Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Es sollte uns nicht überraschen, wenn unser Glaube versagt, wenn wir am Rand des engen und schmalen Pfads gehen. Was wir tun und nicht tun, spielt wirklich eine Rolle, weil Taten Konsequenzen nach sich ziehen, ebenso wie Untätigkeit. Wenn wir die kleinen, alltäglichen, sich wiederholenden, aber doch so wichtigen Taten vernachlässigen, die unseren Glauben stärken, schwächen wir damit unsere Wurzeln. Mit der Zeit entfernen wir uns langsam von Gott. Die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, die Bücher und Artikel, die wir lesen, die Fernsehsendungen und Filme, die wir uns ansehen, das, was wir nicht lesen und niemals ansehen würden, die Witze, die wir erzählen oder die wir nicht anhören und noch weniger weitererzählen wollen, all das spiegelt wider, wo wir uns auf dem engen und schmalen Pfad befinden, in der Mitte oder am Rand. Wir können nicht behaupten, dass wir unsere Wurzeln nähren, wenn das, womit wir uns beschäftigen oder nicht beschäftigen, uns nicht zu besseren Heiligen macht. Sicherheit finden wir nur in der Mitte des engen und schmalen Pfades. Es gibt kein besseres Muster für das Leben, keinen sichereren Weg, Frieden und den Pfad zu finden, der uns vorwärts bringt, als dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, der die Macht hat, unser Leben himmlischer zu machen. Wir können niemand sonst sehen, der die Macht hat, zu erretten, zu erneuern und zu verwandeln. Diese Macht hat allein der Erretter. Wir sind davor gewarnt worden, was geschieht, wenn wir uns an jemand oder etwas anderes wenden, um den höchsten Sinn und Zweck zu finden. Die Worte von Judas drücken die unvermeidliche Leere des Lebens aus, die irgendwann diejenigen umschließt, die sich für das oder jemand anderen als den Erretter entscheiden. Wasserlose Wolken sind sie, von den Winden dahingetrieben. Bäume, die im Herbst keine Frucht tragen, zweimal verdorrt und entwurzelt. Unsere Seele soll so tief in Christus verwurzelt sein, dass wir jede Prüfung ertragen, über jedes Leid triumphieren, jedem Angriff auf unseren Glauben widerstehen und wie die Eichen werden können, fest, unverrückbar und standhaft, ob in der größten Hitze des Tages oder im heftigsten Sturm. Solche Wurzeln überdauern die Zeit und jeden Feind, selbst den raffiniertesten, heimtückischsten und unsichtbaren. Helaman hat uns erklärt, dass wir unser Leben auf den Erretter aufbauen müssen, damit unser Glaube felsenfest wird. Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist. Und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen. Und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Nach den Wurzeln möchte ich nun über Blumen sprechen und mein zweites Beispiel anführen: die Schönheit von Butchert Gardens. Im Jahr 1904 zog Robert Butchert mit seiner Frau Jenny an die südliche Spitze von Vancouver Island in British Columbia in Kanada. Robert Butchert war in der Zementbranche tätig und benötigte für die Herstellung Kalkstein. Er legte in der Nähe der heutigen Stadt Victoria einen offenen Steinbruch für Kalkstein an. Aus dem Kalkstein gewann er Kalk, ein Hauptbestandteil von Zement. Die Butcherts errichteten in der Nähe des Steinbruchs ein Haus mit einem Tennisplatz und pflanzten Rosen und Zuckererbsen. Mit der Zeit waren die Kalksteinvorkommen in einigen Bereichen des Steinbruchs aufgebraucht. Bald war der Steinbruch nicht mehr in Verwendung. Was übrig blieb, war ein großes, unansehnliches Loch im Boden voller zerbrochener, zerklüfteter Steine. Als Jenny Butcher das sah, beschloss sie, dieses steinige Loch in einen Garten zu verwandeln. Sie ließ Tonnen an Mutterboden mit Pferdewagen zum Steinbruch transportieren und hineinwerfen. Dann pflanzte sie dort Blumen, Sträucher und Bäume an. Und mit der Zeit schuf sie einen der berühmtesten Gärten der Welt, den berühmten versunkenen Garten. Das war aber noch nicht alles. Jenny vergrößerte den Garten immer weiter und gestaltete ihn noch vielfältiger. Die Butchers reisten viel und Jenny sammelte aus der ganzen Welt viele exotische Sträucher, Bäume und Blumen für ihren stetig wachsenden Garten. In den Jahren 1906 bis 1929 gestalteten die Butchers zusätzlich zu dem versunkenen Garten einen japanischen Garten, einen italienischen Garten, einen mediterranen Garten und einen wunderschönen Rosengarten. Ihre Gärten erstrecken sich über mehr als 22 Hektar und sind heute in Kanada eine nationale kulturhistorische Sehenswürdigkeit. Sie sind das wunderschöne Ergebnis jahrelanger geduldiger Arbeit. Sie sind aber auch ein Zeugnis für das, was sich erreichen lässt, wenn man eine Vision hat und sehen kann, wie aus einem Schandfleck etwas Schönes entstehen kann. Auf der Website der Gärten, von der auch diese Informationen stammen, steht, dass jedes Jahr beinahe 1 Million Menschen die Gärten besuchen. In jedem von uns steckt auch ein kleiner Steinbruch. Wir kommen aus dem feuerischen Dasein und ziehen Wolkenglanz und Glorienschein nach uns. Wir sind mit geistigen Stärken und Fähigkeiten ausgestattet, die wir dort entwickelt haben. Aber wir haben auch einige Schwächen mitgebracht. Wir waren dort nicht vollkommen und wir kommen hier auch nicht vollkommen an. Unschuldig schon, aber nicht vollkommen. Sprechen wir nun etwas über unseren eigenen Steinbruch. Wir werden in eine gefallene Welt hineingeboren und ererben ein gefallenes Wesen. Denn der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen. Unser Innerstes, der geistige Mensch in uns, also wer wir sind, hat einige Fehler und manche Schwächen. Wir haben unerwünschte Eigenschaften, die wir nicht vollständig unterworfen haben, und Schwächen, die wir nicht überwunden haben. Wir haben auf unserem Lebensweg so manchen Fehler gemacht und jeden Tag kommen neue dazu. Vielleicht gab es Zeiten, in denen schwere Sünden begangen wurden, von der Art, die das geistige Wachstum zum Erliegen bringt. Es gab vermutlich Zeiten, in denen wir unfreundlich, ungeduldig oder faul waren. Vielleicht hatten wir die falschen Prioritäten oder haben manche Chance nicht ergriffen. Jeder von uns hat seine eigenen Unzulänglichkeiten. Es kann in uns auch andere Steinbrüche geben, die eine große Schwierigkeit darstellen. Einige, die heute hier sind, haben schlimme Misshandlungen erlitten, welche tiefe seelische Wunden hinterlassen haben, die nur langsam heilen. Die Erinnerung daran verfolgt sie. Andere haben Probleme mit Drogen oder Alkoholmissbrauch oder sehen sich Pornografie an. Manche leiden unter Depressionen, an Krankheiten oder haben andere Leiden. Das Leben in Fülle, welches uns der Erlöser anbietet, hält ein Heilmittel für all die Steinbrüche unserer Seele bereit. Es spielt keine Rolle, wie rau der Stein ist und wie unschön die Mängel in unserer Seele sein mögen. Unser Inneres kann noch so unansehnlich sein. Wir können geheilt und schön gemacht werden. Die vollkommene Schönheit der Seele des Erlösers ist uns ein Beispiel. Ist es nicht wunderbar, dass der Menschensohn, dessen Seele ein Garten der Tugend ist, in einem Garten gelitten hat, damit auch wir den Samen der Tugend in unsere Seele einpflanzen können? Welchem Leid wir auch immer ausgesetzt waren oder wie tief wir auch gefallen sein mögen, in uns kann eine schöne Seele entstehen. Wie Schmuck anstelle von Schmutz, wie Blumen, die in einem Steinbruch erblühen, wie das stetige Aneignen der Eigenschaften Christi in einer Seele, die von den Schwierigkeiten und Gefahren des Lebens vernarbt ist. Durch seine Liebe zu uns und durch seine Gnade ist es möglich. Durch die Macht seines Sühnopfers und unter der Voraussetzung einer aufrichtigen, stetigen Umkehr gelingt es. Erstaunlicherweise können wir geheilt werden. Wir können zu etwas Schönem und Wertvollem werden. Uns ist verheißen, dass unser Inneres zu unserer ganz persönlichen Version von Butchered Gardens werden kann. Das ist ein wesentlicher Teil des Erlösungsplans. Damit bereiten wir uns vor, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Sollte das alles wie ein Wunder klingen, liegt es daran, dass es ein Wunder ist? Alma, der Sohn Almas, war ein sehr schlechter und götzendienerischer Mensch. Sein Vater war ein Prophet und der präsidierende hohe Priester der Kirche. Aber Alma und seine Freunde, die Söhne König Mosias, gingen umher und trachteten danach, die Kirche zu vernichten und das Volk des Herrn irrezuführen. Als sie in dieser Absicht unterwegs waren, erschien ihnen ein Engel. Dieses Erlebnis veränderte sie alle für immer. Alma durchlief eine wundersame Bekehrung und erklärte, dass die ganze Menschheit, ja, Männer und Frauen, alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker von Neuem geboren werden müssen. Ja, geboren aus Gott, aus ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand, umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und indem sie seine Söhne und Töchter werden. Und so werden sie neue Geschöpfe. Und wenn sie dies nicht tun, können sie das Reich Gottes keinesfalls ererben. Bei unserer Taufe, wenn wir untergetaucht werden, begraben wir symbolisch den sündigen alten Menschen und kommen als neues Geschöpf aus dem Wasser hervor. König Benjamin sagte, wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne und seine Töchter. Denn siehe, am heutigen Tag hat er euch geistig gezeugt. Denn ihr sagt, euer Herz habe sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt. Darum seid ihr aus ihm geboren und seid seine Söhne und seine Töchter geworden. Menschen können sehr schnell ein Zeugnis erlangen, und das geschieht auch recht häufig. Darüber hinaus kommt es oft vor, dass Einzelne oder Gruppen vom Evangelium hören und in kurzer Zeit in ihrem Herzen eine mächtige Wandlung durchmachen, sodass sie keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Diese mächtige Wandlung bedeutet, geistig gezeugt zu sein. In der Regel erlangen wir jedoch ein Zeugnis und erleben eine mächtige Wandlung, indem wir unser Leben lang wachsen und uns verbessern. Der Fortschritt in uns selbst, im Wesen unserer Seele, vollzieht sich nach und nach. Jenny Butchert arbeitete 25 Jahre lang an ihrem Garten, um aus dem Chaos und der Hässlichkeit etwas Schönes entstehen zu lassen. Wir benötigen das ganze Leben und noch länger, um den Menschen in uns zu veredeln. Der Erlöser füllt nach und nach die Löcher in unserer Seele und heilt die Wunden, die wir uns selbst zugefügt haben oder die uns von anderen zugefügt wurden. Der Herr gibt uns Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind, die auf meine Weisung hören und meinem Rat ihr Ohr leihen, denn sie werden Weisheit lernen. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Durch ihn erhalten wir Tugend um Tugend und Gnade um Gnade für unsere Seele, wenn wir uns bemühen, rein zu sein und uns christliche Eigenschaften aneignen. Es ist wichtig, nicht etwa selbstgefällig zu werden wegen der Verbesserung, die wir schon erreicht haben. Wir dürfen auch nicht müde werden, Gutes zu tun. Stattdessen streben wir beständig vorwärts. Petrus forderte uns auf, in aufeinanderfolgenden Schritten von einer Tugend zur nächsten zu gehen, fast so, als ob wir eine auf die andere schichten würden. Er schrieb, darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit, sodass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, immer tiefer erkennt. Mit der Zeit beschleunigt sich der Wachstums- und Veredelungsprozess. Denn Intelligenz hält fest an Intelligenz. Weisheit empfängt Weisheit. Wahrheit nimmt Wahrheit an. Tugend liebt Tugend. Licht hält fest an Licht. Barmherzigkeit hat Mitleid mit Barmherzigkeit und beansprucht die ihren. Gerechtigkeit nimmt weiter ihren Lauf und beansprucht die ihren. Aus diesem Grund können wir so viel von Jenny Butchert lernen, die 25 Jahre lang an ihren Gärten gearbeitet hat. Man hat sie und ihre Mitarbeiter vor Augen, wie sie hier einen Strauch, da einen Efeuzweig und auf der anderen Seite des Weges einen Baum pflanzen. Man kann sich gut vorstellen, wie sie alles geplant und organisiert hat, wie sie darauf geachtet hat, dass jede neue Blume und jeder neue Strauch am richtigen Platz ist. Wenn wir wachsen und uns die Eigenschaften Christi aneignen, ist das so, als ob wir nach und nach Bäume, Sträucher und Blumen in einen Garten pflanzen und sie dann nähren, bis sie voll entwickelt sind. Vielleicht ist die sofortige Auswirkung einer Tugend, die wir gepflanzt haben, nicht verblüffend. Aber wenn wir weitermachen und unsere Pflanzen voll Glauben nähren, nimmt der Garten unserer Seele mit der Zeit an Schönheit zu. Unser Leben erhält allmählich an allem, was rechtschaffen ist, eine Fülle. Ich möchte Sie nun bitten, über folgende Frage nachzudenken. Was wollen Sie heute pflanzen, um den Garten Ihrer Seele zu verschönern? Sie können Ihre Antwort gern mit dem Hashtag LDSDevo in den sozialen Medien mitteilen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Jesaja hat in wenigen Worten das Wesentliche dessen festgehalten, was es bedeutet, im Herrn Jesus Christus verwurzelt zu sein und in unserer Seele einige der Eigenschaften des Erlösers Frucht tragen zu lassen. Er schrieb: Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Der Erlöser Jesus Christus ist in jeder Tugend das Vorbild. Er war der einzig vollkommene Mensch, der je gelebt hat. Er hat für unsere Sünden gesühnt. Durch sein Sühnopfer können wir Frauen und Männer Christi werden. Wir können gereinigt, verändert, geheilt und veredelt werden. Unsere Seele kann Schönheit erlangen. Mögen wir Christus noch vollständiger sehen. Mögen wir ihm in größerer Verehrung nacheifern. Mögen wir ihm noch bereitwilliger nachfolgen. Mögen wir unsere Wurzeln noch tiefer in die errettende Erde graben, bis wir auf Christus, dem Fels unseres Erlösers, ruhen. Mögen wir zunehmend die Segnungen des Lebens in Fülle genießen, das er uns anbietet. Und mögen wir wie ein bewässerter Garten werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.